Sparpläne in Fonds bzw. ETFs sind ja inzwischen vielen von euch bekannt. Weniger bekannt ist der Gegenentwurf dazu, nämlich sogenannte Entnahmepläne oder Auszahlpläne. Wie diese Entnahmepläne funktionieren, welche Strategien es gibt und wie man auch ohne Kapitalverzehr regelmäßig Geld entnehmen kann, das besprechen wir in meiner heutigen Folge. Meine Gesprächspartnerin ist Anke Dembowski. Anke ist versierte Finanzjournalistin und Autorin bei Her Money. Sie hat auch in unserem Buch Dein Money 1x1 unter anderem über Entnahmepläne geschrieben. Und ich freue mich, dass sie heute wieder zu Gast ist und ihre Insights mit euch teilt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und neue Erkenntnisse.
Der Her Money Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connolly.
Hallo Anke, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Ja, hallo Anne, gerne.
Wir haben ja ein Thema ausgesucht, was wir natürlich sehr mögen. Sparpläne in Fonds und ETFs, die kennt ja eigentlich fast jeder, zumindest in unserer Community. Aber Geld zu entnehmen regelmäßig und mit einem sogenannten Entnahmeplan oder auch so einem Auszahlungsplan ist natürlich nicht so bekannt. Und Anke, wir zwei alter Häsinnen, ja, kennen ja Entnahmepläne, Auszahlpläne schon, ja, ewig, seit wir in der Branche arbeiten, aber die Deutschen in der ganzen Zeit eben nicht so. Vielleicht mal zum Start, warum denkst du, ist das so?
Wir beiden sind ja jetzt die Veteranen der Investmentbranche. Ich glaube, wir haben uns vor 30 Jahren kennengelernt. Mhm. Und da lief ja noch ein sehr kluger Mann herum, der Dr. Klaus Jung von Pioneer. Und der war damals so das Idol des Fondsvertriebs und der hat schon dieses Konzept, man will ja nicht ansparen um des Ansparens willen, sondern man möchte ja auch verzehren, man möchte irgendwann sein Vermögen dann auch nutzen, dafür bauen wir es ja auf. Der hat den Auszahlplan damals schon mit Investmentfonds propagiert und hat auch schon so ein paar Rechenbeispiele damals gebracht und ja, seit dieser Zeit kennen wir dieses Konzept, dass es nicht nur Sparpläne gibt, sondern auch Auszahlpläne und dafür machen wir das Ganze.
Ja, ich kannte das natürlich von Pioneer, weil die haben das ja damals schon, Pioneer Investments, heute Amundi, in Amerika war das ja gang und gäbe, wurde ja damals mitverkauft und der Dr. Jung war ja ein Vertriebspartner damals, ne?
Ja, genau, also, einer der Großen, ne?
Ja, ja, und, total.
Sag mal, weshalb das in Deutschland wenig bekannt ist, wir sind kulturell unheimlich geprägt worden, also ich denke mal, die meisten Deutschen durch die Lebensversicherungsbranche. Und letztendlich möchte uns die Lebensversicherungsbranche sagen, also Altersvorsorge ist nur, wenn es erstens garantiert ist und zweitens, wenn es eine lebenslange Rente auszahlt. Sonst ist es irgendwas anderes, aber nicht Altersvorsorge. Jetzt du und ich, wir sind der Meinung, naja, wenn ich einen dicken Batzen Geld auf der Seite habe, das ist auch Altersvorsorge. Also zumindest fühlt man sich damit doch ganz gut versorgt, wenn man das dann auch nutzen kann über einen Auszahlplan. Aber da sprechen wir noch drum. Und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, dass wir uns da nicht von der Versicherungswirtschaft sozusagen kapern lassen. Ja, dass die uns diesen Wunsch nach Garantien und diesen Wunsch nach lebenslangen Renten unheimlich einpflanzen. Die haben natürlich da auch ihr ganz hartes geschäftliches Interesse dran.
Absolut, darf man nicht vergessen. Es gab ja früher auch steuerliche Anreize für die Versicherung, ne? 12 Jahre lang investiert, danach war das entnahmesteuerfrei. Gut, das hat man inzwischen verändert. Also ich finde, da hast du sehr wohl recht, dass da sehr viel ja von der Versicherungslobby und vom Marketing her getrieben ist und mit der Ängste der deutschen Bevölkerung gespielt wurde. Andererseits finde ich, hat es auch eine Berechtigung, wenn man so eine Rentenversicherung oder sowas abschließt, find ich jetzt schon. Aber diese Produkte haben sich ja inzwischen auch gewandelt und sind auch nicht mehr so die Produkte von vor 20, 30 Jahren. Man muss aber auch dazu sagen, oder Frau muss es sagen, dass das nicht ohne Druck geschah.
No? Also. Ja, du hast völlig recht. Man soll ja nicht nur das eine tun und das andere lassen, sondern ich bin ja immer ein Fan davon, mehrere Töpfchen zu haben, mehrere Töpfchen aufzustellen. Und da hat man sicherlich sein konservatives Töpfchen. Das kann man ja auch noch in Rentenversicherung tun. Aber sagen wir, das flexiblere und das renditemäßig attraktivere Töpfchen, das sind eindeutig Investmentfonds dann mit der Möglichkeit für einen Auszahlplan.
Absolut. Und darüber reden wir jetzt. Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende. Vielleicht mal, für wen eignet sich denn so ein Entnahmeplan? Wenn man jetzt mal gerade darüber spricht, wenn jemand so total sicherheitsorientiert ist, dann ist das vielleicht nichts für die Person, oder?
Naja, man kann natürlich auch in sehr konservative Fonds investieren und darauf einen Auszahlplan machen. Aber sag mal, eigentlich ist es gedacht oder am besten geeignet für jemanden, der jetzt eine größere Summe bekommt, vielleicht geerbt. Mit geerbtem Geld geht man vielleicht auch ein bisschen lockerer um, als wenn es hart erarbeitet, selbst erarbeitet ist. Und aus dieser Einmalsumme, die man dann netterweise vererbt oder geschenkt bekommt, dass man darauf ein passives Einkommen bezieht. Es ist ja auch gedanklich ganz schön. Immer jeden Monat, wenn man dann da was runternimmt, denkt man an die Oma oder die gutmeinende Tante, die einem da was Gutes getan hat und winkt so in den Himmel und sagt, Mensch, vielen Dank. Davon habe ich mir wieder das gekauft oder ich spare das 5 Monate an und dann mache ich eine Reise. Also das ist ja auch ein sehr schönes, dauerhaftes Geschenk dann. Oder wenn man halt angespart hat, wie auch immer, und hat jetzt einen Batzen Geld und dann muss man ja überlegen, was mache ich damit? Ich kann entweder zu einem Versicherer gehen und sagen, kannst du mir daraus eine lebenslange Rente berechnen? Dann sagt einem der Versicherer, okay, Betrag X können wir dir regelmäßig auszahlen bis an dein Lebensende. Oder ich mache einen Auszahlplan, einen Entnahmeplan daraus. Dann muss ich ein bisschen mehr Grips reinbringen und ein bisschen mehr selber gestalten, aber ich habe eine ganz deutlich höhere Rendite mit mehr Aufs und Abs. Die muss ich halt aushalten können.
Ja, aber wenn man selber angespart hat in ein Depot, ja, oder mehrere Fonds, ETFs und so weiter, dann hat man ja auch diesen Vorgang schon ein bisschen verinnerlicht, dass das mal hoch und mal runter geht. Ne? Man hat da ein bisschen mehr Verständnis dafür, hat sich da vielleicht auch so ein bisschen dran gewöhnt. Dann ist für mich eher so ein bisschen eine Frage der Strategie. Wie mache ich das? Da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Okay. Ja, also es eignet sich für jemanden, der eine Einmalsumme hat, geerbt oder auch immer, und sich daraus weiterhin so ein monatliches, vierteljährliches Einkommen ziehen mag. Oder eben, wenn du selbst schon gespart hast und kommst jetzt in die Phase zu überlegen, wie gehe ich jetzt das an? Nehme ich es auf einen Schlag aus dem Markt, ja, mein Depot, was ich jetzt nicht für zielführend halte, sondern ich kann das ja auch über diese Entsparpläne machen. So jetzt, wie genau funktioniert so ein Entnahmeplan für ein Depot mit Fonds, mit ETFs zum Beispiel?
Ich gehe einfach zu meiner depotführenden Stelle, entweder online oder vereinbare da einen Beratungstermin und sage eins von zwei Dingen. Entweder wie viel Geld ich gerne regelmäßig habe, sondern monatlich oder man kann auch quartalsweise, halbjahresweise oder jährlich sich was auszahlen lassen. Aber ich denke mal an, üblich ist, dass man eine monatliche Zahlung hat und sagt halt rein, ich hätte gerne monatlich 100, 200, 300, wie viel Euro auch immer. Sag mal, etwas mathematisch geschickter wäre es, wenn ich sagen könnte, ich möchte gerne jeden Monat oder jedes Quartal so und so viele Anteile verkaufen. Die Überlegung dahinter, weshalb das besser wäre, ist, dass ich habe ja beim Sparplan den positiven Cost-Average-Effekt. Darüber haben die meisten schon was gehört. Wenn ich jetzt aber von meinem Vermögen regelmäßig was entnehme, dann hätte ich ja theoretisch auch wieder den Cost-Average-Effekt, aber in dem Fall bei der Entnahme wirkt der negativ. Und der würde halt nicht negativ wirken, wenn ich mir regelmäßig dieselbe Anzahl von Anteilen auszahlen lasse. Dann ist das halt mal mehr, mal weniger, weil der Anteilspreis schwankt. Wenn ich meinetwegen sage, ich möchte gerne jeden Monat 3 Anteile verkaufen, dann ist das mal 300 Euro und mal 310 Euro und mal 290 Euro. Als wenn ich halt regelmäßig sage, ich möchte 300 Euro im Monat ausgezahlt haben. Das wären sozusagen die zwei Wege, die es gibt.
Genau, also man kann sich das auszahlen lassen. Wenn du natürlich jetzt die Anteile wählst zum Verkauf, dann trägst du quasi das Risiko der Summe, ne? Weil du nie genau weißt, mit was du kalkulieren kannst, aber kannst das Portfolio vielleicht ein bisschen besser steuern. Aber ich denke mal, die meisten wollen wahrscheinlich eine fixe Summe entnehmen. Das würde ich jetzt mal so sagen. Und Man kann das ja monatlich entnehmen, so verstehe ich das, aber auch vierteljährlich. Ich glaube, das ist so die gängigste Form der Entnahme, oder?
Man gibt den Rhythmus selber vor, wobei bei dieser Anteilsrente, da muss ich sagen, das wäre zwar in der Theorie am besten, aber mir fällt ehrlich gesagt keine Bank ein, kein Discount-Broker, der das technisch schon anbietet. Also das mag es geben, aber ich kann jetzt gerade keinen nennen, der das macht, sondern üblich ist, dass ich einfach sage, ich möchte gerne diese Summe in dem und dem Rhythmus verkaufen und dann macht das die depotführende Stelle und verkauft dann eben entsprechend so viele Anteile, wie dann diese 200 oder 300 Euro ausmachen.
Mhm. Wie viel, ich meine, das ist natürlich eine tolle Sache, weil du bist da sehr flexibel, ne? Wenn, kannst es ja auch mal stoppen zwischendurch, ähnlich wie beim Sparplan natürlich auch. Ab welcher Summe würdest du denn sagen, lohnt sich denn so ein Entnahmeplan?
Sag mal, ganz winzig sollten die Beträge nicht sein, sondern es soll ein gewisses Kapital da sein, sonst reicht es ja nicht sehr lang. Ich gebe vielleicht mal ein Zahlenbeispiel, damit man eine Vorstellung hat. Also wenn ich jetzt 10.000 Euro habe und gehe davon aus, dieser Fonds, in den ich investiert bin, der bringt mir eine Rendite nach allen möglichen Kosten, die man hat, von 5% und will 10 Jahre lang die Auszahlungen, dann kann ich mir jeden Monat 105,50 Euro auszahlen lassen. Also 10.000 Euro, 5% Rendite, 10 Jahre lang auszahlen. 105 Euro kann ich mir auszahlen lassen, aber dann ist der Topf leer. Und das ist, sagen wir mal, der große Unterschied zu einer Rentenversicherung. Wenn der Topf leer ist, ist er leer. Ich kann von der Wurst nichts mehr abschneiden, wenn ich das letzte Stück gegessen habe. Und genauso ist es eben beim Auszahlplan, wenn ich alle Anteile entnommen habe, dann gibt es nichts mehr und das muss ich halt im Auge haben und ein bisschen mitverfolgen.
Gut, das sind wir ja bei dem Thema Strategie. Ne? Also wie man das genau machen kann. Also 10.000 Euro ist halt eine sehr winzige Summe, sage ich mal, wenn man da längerfristig Entnahmepläne machen möchte. Weil eigentlich wäre es ja optimal zu sagen, wie wir es eben gesagt haben, analog der Rente. Du zahlst dir jetzt, hast eine Summe angespart und möchtest dann monatlich deine Rente aufpeppen, die du bekommst. Das ist ja eigentlich so, was viele damit machen und was auch die Idee war in den USA. Leute sparen über lange Zeiträume an und entnehmen aber auch über lange Zeiträume. So dann, glaube ich, muss man sich ein paar Fragen stellen, wo man dann die Strategie quasi ableiten kann, ne? Also, die Frage ist jetzt, glaube ich, aus erster Sicht, die man sich stellen sollte, ist, möchte ich mein Kapital denn erhalten? Weil das kann man ja theoretisch machen, oder?
Ja, also ein bisschen theoretisch ist der Gedanke zwar, weil ich habe ja keine Garantie, dass mein Fonds 5% oder 4% oder 8% oder was immer. Ich muss mit irgendwas rechnen, ich brauche eine Zahl und dann nehme ich halt eine Zahl. In meinem Beispiel habe ich jetzt 5% Rendite genommen. Das ist realistisch und es wird mal mehr sein, mal weniger sein, wie die Kapitalmärkte eben so sind. Aber ich muss mir überlegen, will ich Kapital erhalten? Das heißt, möchte ich was vererben? Das wird im Regelfall dann sein, wenn ich Kinder habe, weil dann stört es mich nicht, wenn am Ende meines Lebens noch was übrig ist, weil ich weiß, das geht dann an die Kinder. Oder wenn ich ansonsten Erben habe, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, müssen ja nicht nur Kinder sein. Und Kapital verzehe, das heißt, ich muss mir überlegen, wie alt werde ich denn wahrscheinlich und versuche dann auf diesen Zeitpunkt hin das Kapital auf Null zu fahren, weil ich ja dann nichts mehr brauche, wenn ich davon ausgehe, dann mit 90 oder mit 100 bin ich tot, dann brauche ich ja nichts mehr. Das heißt, Kapitalverzehr oder Kapitalerhalt ist die erste große Frage, die ich lösen muss.
Ja, sehr, sehr wichtig, weil das bestimmt ja auch, wie viel du rausnimmst und wie lange du eventuell davon was hast, ne?
Genau, also davon hängt dann ab, wie viel ich rausziehen kann, weil klar, wenn ich das Kapital erhalten möchte, kann ich ja immer nur sozusagen die Rendite rausnehmen. Wobei, da muss ich jetzt auch nochmal sagen, dann hat man ja auch nur nominal das Kapital erhalten. Wir haben ja auch noch die Inflation, die ist in über ein Jahr oder zwei Jahre nicht so wichtig, aber über lange Sparzeiträume oder jetzt in unserem Fall lange Endsparzeiträume, wenn das über 30 Jahre geht, dann spielt ja die Inflation schon eine Rolle. Aber gut, auch Lebensversicherer rechnen ja nur mit nominalen Zahlen, die berücksichtigen ja nicht die Inflation, sondern die sagen ja nur, du hast hier eine Lebensversicherung über 100.000 abgeschlossen und dann sind 100.000 garantiert, egal wie stark dann daran die Inflation knabbert.
Aber daraus liegt aus meiner Sicht der Vorteil, nicht nur die Flexibilität von solchen Entnahmeplänen, sondern eben auch, wenn du dein Geld, du lässt das ja parallel auch weiter für dich wachsen.
Genau, genau.
Das passiert ja bei einer Lebensversicherungsentnahme dann eben nicht.
Ja, ganz, ganz gemäßigt, weil dann die Versicherung nimmt das in ihr Sicherungsvermögen, was früher Deckungsstock hieß, rein, und der ist so konservativ angelegt, dass er vor lauter konservativer Anlage keine
Rendite bringt.
Nennenswerte Rendite. Hm. Also da kommt vielleicht 1% raus, wenn man das mal nachrechnet. Also wenn man nachrechnet, ich habe monatlich 100 Euro in eine Versicherung reingetan, und wie hoch ist jetzt mein Rückkaufswert? Wenn es jetzt nicht eine fondsgebundene Lebensversicherung war, dann kommt eventuell nur 1% oder 1,5% Rendite raus. Und sag mal, der Wunsch oder die bisherige Praxiserfahrung zeigt ja, im Investmentfondsbereich, gerade wenn ich aktienlastig auch investiere, also viel in breit gestreut in Aktien investiere über Fonds, dann kann ich deutlich höhere Renditen machen. Und über diese langen Zeiträume, da ist das halt sehr wichtig, weil dann der Zinseszinseffekt sehr stark wirkt. Da ist es halt ein Riesenunterschied, ob ich irgendwas mit 1% über 30 Jahre verzinst bekomme oder mit 7%, was zum Beispiel der internationale Aktienmarkt in Form von MSCI World Index tatsächlich auch hergegeben hat. Das sind keine Zahlen, die aus der Luft gegriffen sind.
Nee, absolut, absolut. Also, aber gucken wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Also du hast gesagt, erste Frage, man muss sich überlegen, will ich mein Kapital, was ich habe, erhalten oder will ich es aufzehren, bis ich versterbe? Also quasi, was ist jetzt mein Ziel, was möchte ich erreichen? Und dann, glaube ich, muss man auch nochmal gucken, ne, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich oder wie viel Geld möchte ich überhaupt entnehmen? Was brauche ich, um jetzt vielleicht meine Rente aufzupeppen? Ne? Wir haben ja bei Hermanni unseren Rentenlückenrechner, und da kann man ja reingehen, schon mal ermitteln, was man so benötigt, wenn man in Rente geht. Und da kann man natürlich dann auch wissen, okay, mir fehlt, keine Ahnung, 300 Euro im Monat, die möchte ich aufpeppen durch die Erlöse, die ich aus meinem Depot mit Fonds und mit ETFs eben rausziehe. Ja? Und vielleicht kann man da mal gucken, was ist da die beste Strategie? Wie sollte man sowas angehen, um zu sagen, wie viel sollte ich denn entnehmen? Wie viel muss ich denn haben, um das zu bekommen?
Gut, wenn ich so vorgehe, wie du es jetzt sagst, also ich kriege das an Rente und dann überlege ich mir, was brauche ich denn monatlich? Und dann komme ich zu dem Ergebnis, meinetwegen, ich müsste eigentlich meine gesetzliche Rente und was ich sonst so bekomme, noch mit 300 Euro im Monatlich aufpeppen. Mhm. Also dann brauche ich eine Entnahme von 300 Euro. Mhm. Und dann komme ich nicht umhin. Jetzt muss man einmal rechnen, aber man muss das nicht im Kopf rechnen. Das wäre tatsächlich ein bisschen schwierig, sondern im Internet gibt es jede Menge Rechner, die man da verwenden kann. Da müsste einfach suchen im Internet nach Auszahlplanrechner. Und dann sind da verschiedene Anbieter, die sowas anbieten. Also Wirtschaftswoche bietet sowas an, Finanzfluss. Mein Lieblingsrechner ist von Zinsen berechnen. Die haben tolle Sachen. Da kann ich dann angeben, wenn ich so und so viel Rendite habe und möchte mir über 30 Jahre lang 300 Euro auszahlen im Monat, wie hoch muss der Betrag sein, den ich dann ursprünglich anlegen muss? So, dann weiß ich, aha, ich brauche, keine Ahnung, 150.000, na, dann weiß ich schon mal, was mein Ziel ist. Nämlich, ich muss irgendwie auf diese 150.000 Euro kommen, sonst kann ich eben nicht meine 300 Euro in dem Beispiel entnehmen.
Richtig, ja, das macht ja unser Rentenlückenrechner, der ermittelt ja für dich auch, nur was ist so deine Lücke, was brauchst du da, um überhaupt zu wissen, dass du diese 300 Euro benötigst, ja. Das ist ja das, was wir da machen, und dann kriegst du auch gesagt, du musst uns viel Geld ansparen, das ist ja der andere Vorgang. Erstmal damit du da hinkommst, um diese große Summe von 150.000, 250.000 Euro zu haben zu einem Stichtag, um dir hinterher auf deine Lebenszeit gerechnet so und so viel auszuzahlen.
Ja, aber du fragst ja, was muss ich mir noch überlegen?
Genau.
Ich muss mir nämlich noch eine ziemlich blöde Frage beantworten. Wie alt wirst du? Hm. So, der Lebensversicherer weiß auch nicht, wie alt wir werden, aber der kann einfach mit dem Gesetz der großen Zahlen rechnen. Der sagt, okay, ich habe 1 Million Kunden und im Schnitt wird eine Frau in Deutschland, keine Ahnung, 84 Jahre und ein Mann wird 79 Jahre und rechnet das darauf hin und über die große Zahl kommt das hin. Aber wenn ich das jetzt für mich individuell über einen Fondsauszahlplan mache, dann muss ich mir überlegen, ja, wie alt werde ich denn? Wie lange brauche ich denn die Auszahlung? Wenn ich meinetwegen mit 65 anfange, mir das auszahlen zu lassen, muss das dann 10 Jahre oder 20 oder 30 Jahre halten, damit nicht am Ende dieser Topf leer ist. Und sag mal, meine Empfehlung ist dann, rechne einfach ganz, ganz konservativ, rechne damit, dass du 100 Jahre alt wirst. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass du deutlich älter als 100 wirst, die ist schon ziemlich gering. Und mit 100 hast du auch nicht mehr die Hummeln im Hintern, dass du da ständig Flug nach Mallorca brauchst oder so, sondern ich glaube, da ist man so ganz gemütlich in seinem Wohnheim oder so und ist wahrscheinlich nicht mehr so gestrickt, dass man unheimlich viel Geld braucht. Aber ich muss mir halt wirklich überlegen, wie lange brauche ich die Zahlung und deshalb lieber damit rechnen, dass man ein bisschen älter wird, auch wenn wir Frauen in Deutschland im Schnitt zurzeit 84 Jahre alt werden. Die Hälfte wird ja immer älter als der Schnitt. Ja? Die eine Hälfte wird jünger als der Schnitt und die andere Hälfte wird älter als der Schnitt. Dann wird man vielleicht 86 oder 87. Und insofern ist da, glaube ich, ziemlich viel Puffer dabei gegeben, wenn wir einfach so rechnen, als würden wir 100. Damit sind wir auf der ziemlich sicheren Seite. Wobei, ich habe gerade letzte Woche gelesen, dass die älteste Frau der Welt gestorben ist. Stell dir mal vor, die war 117 Jahre alt. Das war eine Spanierin.
Oh, krass.
Für die wäre es nicht
wahrscheinlich
aufgegangen. Ja?
Aber das viel Rioja getrunken.
Wahrscheinlich. Aber das ist eine von 8 Milliarden. Ja? Also.
Und ich habe gehört, dass die eine Frau, eine Engländerin, gerade einen Tandemflug Sprung gemacht hat aus dem Flugzeug raus. Fallschirm gesprungen ist mit 102.
Ja. Ist das nicht cool, oder?
Also
der wünsche ich, das wäre ich oder meine Oma. Ja, ich finde das so
cool. Wer weiß, Anke, wir haben noch eine große Zukunft vor uns.
Diese Spanierin, die wurde übrigens gefragt, wieso sie so alt wurde. Also nicht, als sie gestorben ist, sondern als sie noch lebte. Und eine Antwort war, ich halte mich von negativ eingestimmten Menschen fern.
Ach, sehr gut.
Das ist doch auch mal eine gute Antwort.
Ja, die hätte zu uns gehört. Ja. Aber ein wichtiger Tipp, ne, dass man sagt, okay, rechne mal bis 100. Ich meine, du kannst es ja durchsimulieren, auch bis 90 oder so. Aber dass man so eine Vorstellung hat, was man da an Kapital eben benötigt und wie man das dann gestalten kann, ne, damit man dann nicht noch mehr Leben übrig hat und nur kein Geld mehr.
Ja, weil in diese Rechner muss man ja 3 Zahlen eingeben. Ich muss ja sagen, welchen Betrag habe ich? Welche Rendite möchte ich annehmen? Und wie lange soll diese monatliche oder quartalsweise Zahlung anhalten. Und deswegen muss ich halt wissen, wie alt ich werde. Und wenn wir damit 100 rechnen, dann weiß man, aha, muss dann halt 35 Jahre halten oder 30 Jahre oder je nachdem, wie alt ich bin.
Mhm. Genau, also ich glaube, das ist schon mal wichtig, die Rendite. Wir haben ja so 7%, sagen wir immer, ist, was die Durchschnittsrendite war für den durchschnittlichen Aktienfonds oder den weltweiten Aktienmärkte, so eine Richtschnur. Das muss ja nicht so dauerhaft so bleiben. Ich finde das auch schon mal ein wichtiger Faktor, weil das entscheidet ja auch, was du eingibst an Rendite und sprich, was du entnimmst, also deine Annahmen für diese Rendite, ob das jetzt ein Kapitalverzehr wird oder ob es eine Kapitalerhalt bleibt.
Ja.
Das hast du ja für uns im Buch damals zusammengetragen.
Genau, da haben wir ja so eine Tabelle. Wenn du sagst, 7-8% ist tatsächlich der langfristige Schnitt im Aktienmarkt, aber wir müssen ja noch berücksichtigen, dass wir da Kapitalertragssteuer abgezogen kriegen. Das heißt, die 7-8%, die kommen nicht direkt raus. Deshalb im Zweifel dann vielleicht auch lieber mit einer etwas niedrigeren Rendite zu rechnen, auch wenn der MSCI World tatsächlich seine 7-8% im langfristigen Schnitt bringt. Es schadet ja auch nicht, wenn ich mit 4% rechne. Vielleicht möchte man sich ja auch im Alter so ein klein wenig konservativer aufstellen mit seiner Kapitalanlage und nicht mehr zu 100% in Aktien investiert sein, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn ich dann mit 4% rechne. Es ist ja erstmal nur gerechnet damit. Und um mal eine Größenordnung zu geben, was kommt denn raus, wenn ich mit 4% rechne? Das haben wir ja auch in unserem Buch drin, diese Tabelle. Also bei 4%, wenn ich einen Kapitalerhalt haben möchte, dann kann ich mir pro 100.000, die ich angelegt habe, 327 Euro auszahlen lassen. Dann bleibt das Kapital erhalten. Wenn ich jetzt der Meinung bin, boah, das ist aber blöd, ich brauche eigentlich 700 Euro, nicht 327, dann brauche ich halt das Doppelte an Kapital. Dann brauche ich halt nicht 100, sondern 200.000. So, wenn ich jetzt das Kapital verzehre, also nicht Kapital erhalte und meinetwegen über 20 Jahre verzehren möchte, weil ich schon 80 bin und rechne aus, ich werde 100, dann kann ich etwa 600 Euro im Monat entnehmen. Dass man einfach nur mal so eine Größenordnung hat, also bei Kapitalverzehr sind es bei 4% Rendite und 100.000 Vermögen sind es 327 Euro und bei Verbrauch über 20 Jahre sind es 600 Euro. Und nach oben und nach unten sind jederzeit natürlich auch Anpassungen möglich. Wenn ich jetzt nach 10 Jahren feststelle, meine Rendite ist viel höher oder es reicht hier nicht oder ich bin so topfit, wahrscheinlich werde ich doch älter als 100, dann kann ich ja auch diese Summe anpassen, weil keiner zwingt mich dazu, dass ich dabei bleibe.
Ja, das ist ja das Schöne im Gegensatz zu einer Versicherung. Die zahlt was bis zum Lebensende, ne? Aber sie gibt dir dann halt nur diese Summe. Das variiert dann nicht großartig und hier kannst du es ja auch stoppen und erhöhen oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Richtschnur, wenn man damit rechnet, dass es die Wertentwicklung der Aktie oder des Depots, was auch immer wir da als Grundlage haben, 4% ist, ja, und du möchtest das Kapital erhalten, ne? Das hast du ja auch sehr schön dargestellt, diese sogenannte ewige Rente, dann darf man auf diese 100.327 Euro im Monat entnehmen und da kannst du quasi gefühlt bei einer durchschnittlichen Rendite von 4% dir immer dein Geld auszahlen lassen.
Ja, genau. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, das ist jetzt nicht eine Punktlandung. Also es kann auch 326 Euro sein oder 328. Also nicht an dieser einen Zahl 327 und am besten noch zwei Kommastellen so fokussieren. Es soll eigentlich eine Größenordnung darstellen. Wie viel ist es denn? Ist es 300 oder ist es eher 600? Weil der Kapitalmarkt, der geht ja auch immer rauf und runter und bewegt sich auch. Und klar, keiner garantiert mir, dass jedes Jahr 4% rauskommen. Aber so habe ich dann schon mal eine Größenordnung und weiß, mit was kann ich denn ungefähr rechnen. Und letztendlich reicht eigentlich auch so eine Größenordnung. Ich muss das nicht auf den Cent genau wissen.
Ja, und wenn ich halt keinen Wert drauf lege, dass das Kapital erhalten bleibt, ne, hast ja eben sehr schön geschildert, dann kannst du auch deutlich mehr entnehmen und dann kannst du für dich simulieren bei so einer 4%-Annahme, wie lange dir dann das Geld vermutlich reicht bei dieser regelmäßigen Auszahlung oder eben nicht. Und natürlich, je weniger ich an Renditeannahmen annehme und rausnehme, desto länger habe ich voraussichtlich mein Kapital. Ich glaube, die Rechnung hat, glaube ich, jeder verstanden. Das müssen wir, glaube ich, nicht weiter ausschmücken. Also wir laden euch einfach mal ein, das mal genauer anzuschauen, mal vielleicht drüber nachzudenken. Die Anke und ich machen dazu auch ein Webinar. Das findet in unserem Hermanni-Club demnächst statt. Geht doch gerne mal auf unsere Seite, da könnt ihr euch anmelden und könnt auch Anke und mich direkt nochmal dazu befragen.
Ja, das ist nicht tatsächlich nicht so ganz ohne, weil soll ich vielleicht ein paar Jahresentnahmen oder Monatsentnahmen auf was ganz Konservatives tun, damit mir da nicht irgendwas reinhagelt, was jetzt nach dem Marktcrash sich anhört oder so. Also es gibt da eine ganze Reihe Überlegungen, die man anstellen muss, wenn man in diese Entnahmephase kommt oder wenn man kurz davor ist. Und das ist, ja, was heißt tricky? Es ist nicht tricky, aber ich muss so ein paar Überlegungen anstellen und ein bisschen mit den Zahlen spielen, damit ich zumindest so ein Gefühl für die Größenordnung kriege. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
Genau. Und das hast du ja eben auch schon angefügt, dass es nicht bei jedem Broker verfügbar ist. Und solche Entnahmepläne, die sind noch nicht so routiniert wie die Sparpläne. Aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema, was auch in Deutschland an Prominenz gewinnen wird. Zumindest da ja auch die Finanzbildung, die Communities eben auch steigen und der Wunsch, der eben auch ist, ein bisschen selber aktiver damit zu machen. Weil du sagst schon sehr korrekt, man muss natürlich dann auch gucken, wie stelle ich das Depot auf, ja. Lasse ich das weiter primär auf Aktien ausgerichtet, schichte ich das ein bisschen um. Das mag man ja auch vielleicht nicht alles selber machen. Und vielleicht auch mit einer Finanzplanerin oder einer digitalen Vermögensverwaltung arbeiten. Also es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Aber uns war es heute eben ein Anliegen, euch mal über diese Entnahmepläne zu sprechen. Es gibt diese Möglichkeit, man kann das machen, muss sich ein bisschen schlau machen, wie mit allem. Und vielleicht will man ja nicht seine ganze Altersvorsorge oder Entnahme darauf aufbauen, aber zumindest ein Teil davon. Und ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Anke, ich glaube, da haben wir schon relativ viel besprochen zu dem Thema. Ich meine, wir alten Hasen können natürlich ewig dazu reden, aber wir wollen euch das jetzt nicht antun.
Ja, aber solange wie wir über Entnahmen sprechen, ist es doch angenehm, ja?
Das ist ein Luxusproblem. Genau. Nee. Absolut. Also wir beide werden das definitiv praktizieren, das steht schon mal fest.
Genau.
Und wer darüber auch noch ein bisschen lesen will, es gibt auch einen Artikel dazu, den die Anke geschrieben hat, den verlinken wir euch entsprechend. Und ihr erfahrt natürlich, wenn Anke und andere Gäste bei mir auftreten, hier immer in unserem Newsletter, der jeden Donnerstag rauskommt. Wir sind im Hermanni Club vertreten, wir beide demnächst. Wenn ihr uns treffen wollt, Fragen stellen wollt, macht das gerne. Und wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Anke.
Ja, ciao.